Ich darf Ihnen nun zu Beginn des zweiten Sektion, der Sektion B, Karl Track vorstellen. Er ist Vorsitzender im Fach Deutsch im Bayerischen Philologenverband, ist selber langjährig als Deutschlehrer tätig gewesen und noch tätig in Herzogenaurach. Er studierte Anfang der 1970er Jahre Germanistik und Anglistik in Erlangen und am Amherst College in den USA und unterrichtete dann ab 1977 die Fächer Deutsch, Englisch und Ethik am Hardenberg-Gymnasium in Fürth. Also das heißt, er ist nicht in Herzogenaurach tätig, dort wohnt er, sondern in Fürth am Gymnasium. Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie nun zu uns sprechen, nämlich zur Zukunft der Lehrerausbildung im Fach Deutsch. Herr Track, vielen Dank.
Einen schönen guten Morgen. Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und herzlichen Dank für die Einladung. Irgendwie kam ich mir gestern ein bisschen vor wie der Schulenquotenmann, der von der Basis, von der Schulfront, aber das muss ja wohl so sein und es wird sich heute möglicherweise ja verändern. Also noch einmal herzlichen Dank für die Einladung und ich darf Ihnen aus meiner Sicht von fast 30 Jahren Seminarlehrertätigkeit ein paar Anmerkungen zur Lehrerausbildung vorlegen und zur Diskussion stellen. Ich werde mich dabei vorrangig auf die zweite Phase beziehen, ohne die erste aus den Augen zu verlieren. Haben Sie doch miteinander zu tun und bauen aufeinander auf. Nachdem eine ganze halbe Stunde zur Verfügung steht, das Thema ja auch weit davon entfernt ist, ein weites Feld zu sein, möchte ich mit ein paar einfachen Vorbemerkungen beginnen. Vorbemerkung 1. Frei nach Tucholsky und seinen Ratschlägen kann man nicht früh genug in der Geschichte beginnen, wenn man Neugierde und Aufmerksamkeit erreichen möchte. Also keck und weit zurück zur philosophischen Schule des Aristoteles. Gestern ist der Name schon einmal gefallen. Und den Angehörigen seiner Schule, den Peripatetikern. Frei nach einer populären Etymologie tauchen diese aristotelischen Umherwandler in den letzten Jahren vermehrt im Seminarbetrieb auf. Leider sind sie jedoch meist nur mit einem Halb- oder Viertelwissen philosophisch fundierter Grundbildung ausgestattet. Auch beim Fachwissen werden die Lücken stetig größer. Oft ist ein unsicheres Herumlaufen oder Herumirren auf der Suche nach einem Ziel oder einer Führung festzustellen, wenn dann einmal ein Ziel vorhanden gewesen sein sollte. Im Seminar werden sie dann schnell aus ihren verträumten Anwandlungen gerissen und in der Schulrealität werden leider keine Wandelhallen mehr zum Resonieren zu finden sein, Pausenhallen, Lehrer- und Klassenzimmer sind die neuen Räume. Überlebensweisen müssen gesucht, Überlebensstrategien gefunden werden. Vorbemerkung 2. Seit 50 Jahren veröffentlicht Hans-Magnus Enzensberger immer wieder geistreiche und tagespolitisch wichtige, oft polemische Beiträge zur Schul- und Hochschulsituation. Aufgrund persönlicher Negativerfahrungen bei und mit seiner Metzgerin in München musste er 1976, ich war gerade mitten in meiner Seminarausbildung, einen FAZ-Artikel veröffentlichen und einen Essay. Des Autors bzw. der Tochter der Metzgerin leidvolle Erfahrung bei der Abiturprüfung mit einem seiner Gedichte brachte ihn dazu, seinen, Zitat, bescheidenen Vorschlag zum Schutze der Jugend vor den Erzeugnissen der Poesie, Zitat Ende, vorzulegen. Offensichtlich hatten die Korrektoren nicht verstanden, was die Metzgerstochter von sich gegeben hatte. Die Abiturarbeit mit nur ausreichend bewertet und Hans-Magnus Enzensberger musste mit einem 10-Stück Roomsteak büßen. Geradezu zwangsläufig, dass er den Deutschlehrern ins Stammbuch schreiben musste, nicht mit, Zitat, den Getrampel von Hornochsen, Zitat Ende, voranzugehen und wehrlose Menschen nicht zwingen, den Mund aufzusperren und ein Gedicht hinunterzuschlingen, auf das sie keine Lust haben. Und noch einmal Hans-Magnus Enzensberger, der resümiert, was er uns vielleicht zuliebe besser nicht getan hätte, Zitat, die Lektüre ist ein anarchischer Akt. Die Interpretation, besonders die einzig richtige, ist dazu da, diesen Akt zu vereiteln. Zitat Ende. Ganz offensichtlich hat sich diese Vorstellung vom anarchischen Akt bei vielen Germanistikstudentinnen irgendwie und irgendwo und dann fast flächendeckend allenthalben in der Republik herumgesprochen und wurde von vielen als Freibrief für beliebiges Interpretieren, Belegen von Kursen und Inhalten verinnerlicht. Dieses anarchische Vorgehen wurde flugs auf alle möglichen Bereiche ausgeweitet und übertragen. So scheinen verschiedene Themenschwerpunkte, die man als Lehramtsanwärterin und Lehramtsanwärter eigentlich kennen und beherrschen sollte, heroisch bzw. anarchisch oder anarchisch-heroisch einfach weggebeamt. Interpretatorische Kenntnisse zum Beispiel sind oft Mangelware. Wenn man sich jedoch irgendwann zu den von Enzensberger liebevoll bezeichneten Hornochsen zählen möchte, würden ein wenig mehr Heroismus und weniger Anarchie durchaus nicht schaden. Und Heinz Schlaffer scheint mir schon recht zu haben, wenn er meint, dass mehr Exzellenz durch Exklusion stattfinden könnte, wie das gestern Frau Heibach ja auch zitiert hat. Von der Zukunft der Lehrerausbildung soll die Rede sein. Eine Bestandsaufnahme macht leider nicht viel Mut. Es gibt 16 Bundesländer mit 16 nahezu unterschiedlichen Vorgehensweisen und Modellen bei der Lehrerausbildung. Es gibt 16 verschiedene Regularien in den verschiedenen Schulformen. Es gibt überall unterschiedliche Besoldungsstufen, Stundendeputate und Aufstiegsmöglichkeiten. Natürlich halten die jeweiligen Bundesländer und deren Verwaltungsebenen ihr jeweiliges System für das naturgegeben Richtige und einzig Wahre. Anpassungen an andere Bundesländer oder gar Übernahmen anzudenken oder durchzuführen, würde ja das Eingeständnis von Defiziten bedeuten. Also auch hier ein eher weites, schwieriges Feld. Und bei Wahlen, die doch ab und zu Veränderungen führen sollen, gibt es wieder Neuerungen. Glauben doch neue Koalitionen auch etwas Eigenes in der Kulturpolitik und im Schulwesen vorweisen zu müssen. Egal, ob dies nun besonders sinnvoll ist oder nicht. Egal, ob Bewährtes auch bei verschiedenen Tests gut abgeschnitten hat oder nicht. Egal, denn neue politischen Farben scheinen das Land zu brauchen. Ich denke nur an die rot-grünen Farben in Baden-Württemberg und Niedersachsen dieser Tage, die schulpolitisch neue Ausrichtungen andenken. Offensichtlich sollen dabei festgefahrene Nord-Süd-Schienen auch bei der Lehrerausbildung von den neuen Landeskoalitionen aufgebrochen werden. Ob dies so förderlich ist, wage ich mehr als zu bezweifeln. Ob die gleiche Ausbildung für alle, ob ein Einheitslehrer oder ob die Abschaffung bewährter bestehender Schulformen das anzustrebende Ziel sein kann, scheint mir mehr als fragwürdig. So unterscheiden sich die verschiedenen Bundesländer und deren Lehrerausbildung nicht nur bezüglich verschiedener Schulformen, von allzu großer Zusammenarbeit in den Ländern auf den verschiedenen Ebenen oder Schularten ist auch wenig zu spüren. In Bayern beispielsweise ist die Realschullehrerausbildung ganz anders organisiert als die für den Gymnasialbereich, auch wenn die Ausbildungszeit von 2 Jahren gleich ist. Von der Grundschullehrerausbildung nicht zu sprechen. Und wie verhalten sich die Hochschulen? Wo gibt es länderübergreifende inhaltliche Absprachen? Wie sieht der Einfluss auf die Kultusministerien aus? Wie sieht die Zusammenarbeit der Hochschulen untereinander aus? Ergebnisse? Verlautbarungen? Übereinkünfte? Zusammenarbeit? Wieso bekommt man da eher weniger mit? Wieso hat man das Gefühl, dass ein wenig mehr an Kooperation nicht schaden würde? Ich möchte kurz darstellen, wie das fürs Gymnasium in Bayern aussieht, weil ich da seit 30 Jahren in der Lehrerausbildung tätig bin und mich ein wenig auskenne. Die 2-jährige Lehrerausbildung fürs Gymnasium setzt sich folgendermaßen zusammen. In einem ersten Ausbildungsabschnitt, 1/2 Jahr, folgt nach einer allgemeinen Hospitationsphase und einigen Lehrversuchen nach mehreren Wochen die Übernahme von 2 Klassen. Das bedeutet 6 bis 8 Stunden Unterricht und dies geschieht unter Betreuung des Seminarlehrers und mit der Hilfe und Unterstützung eines Betreuungslehrers. In der zweiten Phase, ein Jahr im sogenannten Zweigschuleinsatz, erhöht sich die Stundenzahl bis auf 17 Stunden. Wieder wird der Seminarist in seinen beiden Fächern von je einem Betreuungslehrer unterstützt. An 5 zweitägigen Seminartagen kommen die Seminaristen an die Stammschule zurück und besprechen pädagogische, didaktische und inhaltliche Probleme. Das letzte halbe Jahr findet wieder an der Seminarschule statt. Wieder werden 2 Klassen zugeteilt mit Betreuung durch Seminarlehrer und Betreuungslehrer. Zudem erfolgen eine Prüfung in Pädagogik bzw. pädagogischer Psychologie, die Abgabe einer schriftlichen Hausarbeit, für die 5 Monate zur Verfügung standen, und die mündliche Prüfung. In jedem Ausbildungsabschnitt muss eine Lehrprobe auf den verschiedenen Jahrgangsstufen abgelegt werden, die jeweils vom Schulleiter und den zuständigen Seminarlehrern beurteilt wird. Diesem System würde ich auch nach fast 30 Jahren noch den Spitzenplatz in der Lehrerausbildung der zweiten Phase zugestehen, ja, wenn er nicht seit einigen Jahren selbstverschuldet beziehungsweise dem bayerischen Finanzministerium und seinen Vorgaben geschuldet offensichtlich verspielt werden soll. Da es angeblich in Bayern immer noch hohen Bedarf in den Fächern Mathematik und Physik gibt, müssen alle Referendare im 3. Ausbildungsabschnitt seit mehreren Jahren eigenständig, das heißt ohne Betreuung, mindestens 3 von den 6 bis 8 Stunden Unterricht halten. Manche mehr, manche weniger. Bedauerlicherweise hat noch niemand, aus welchen Gründen auch immer, gegen dieses Verfahren geklagt, denn dann würde diese Ungleichheit und Ungerechtigkeit sicherlich schneller verschwinden. Dass dann doch, wie ganz aktuell vor ein paar Wochen, am 11.3., deutlich von den Praktikern an der Schulfront dagegen vorgegangen wird, ist durchaus bemerkenswert. Die Seminarvorstände im Freistaat, die für die Seminarausbildung in Bayern zuständig sind, immerhin an die 100 Schulleiter, haben an das Kultusministerium geschrieben und ihren Protest bezüglich dieses Problems und weiterer kleinerer Ausbildungsprobleme schriftlich mitgeteilt. Antworten stehen noch aus. Vor einigen Jahren habe ich als kleiner Seminarlehrer auch in einigen Briefen an das KM auf diese Probleme im 3. Ausbildungsabschnitt und die schwierige Situation bei den Einstellungen hingewiesen und dann mehrere freundliche Hinweise aus dem Kultusministerium bekommen. Dies alles habe schon seine Richtigkeit. Kultusministerielle Schreiben müssen grundsätzlich und auch von Seminarlehrern genauer gelesen werden. Dies liege alles nicht in meinem Zuständigkeitsbereich. Ich sollte mich bitte weiterhin mit meiner ganzen Arbeitskraft der Ausbildung der Seminaristen widmen und im Übrigen bringe eine Verbrüderung mit Seminaristen wenig. Sanktionen könnte man ja vermuten, zumindest der subtilen Art, Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand, oder eventuell doch noch besser, Verlängerung auf 70 Jahre. Nein, ich habe keine zu spüren bekommen und Sie sehen ja selbst, dass ich die Landesgrenzen noch problemlos überschreiten darf, wieder Einreise eingeschlossen. Vor knapp 4 Wochen, am 8.3.2013, haben die Kultusminister in Berlin gemeinsame Standards beschlossen, die einen Umzug von Studienabsolventen und fertigen Lehrern erleichtern sollen. Alle Absolventen sollen sich bundesweit gleichberechtigt für ein Referendariat bewerben dürfen. Momentan ist das nur in Bayern möglich. Weiter haben die Kultusminister beschlossen, dass auch fertige Lehrer nicht aufgrund ihrer Fächerkombinationen abgelehnt werden dürfen. Studienleistungen angehender Pädagogen sollen leichter anerkannt werden, wenn es, Zitat, keine wesentlichen Unterschiede in der Ausbildung gäbe, was immer darunter verstanden werden soll. Dies sei verbindlich und helfe, dass Lehramtsabschlüsse junger Menschen bundesweit anerkannt würden. Ich komme wieder zum Thema, denn es sollen, Zitat, gemeinsame Studieninhalte für die Lehrer an Grund- und Mittelschulen in den Fächern Deutsch und Mathematik vereinbart werden. Nur zum nachhaltigen Verständnis und deshalb noch einmal die Wiederholung. gemeinsame Studieninhalte für die Lehrer an Grund- und Mittelschulen in den Fächern Deutsch und Mathematik. Wenn das keine Meisterleistung ist, ein Quantensprung in der bundesrepublikanischen Lehrerausbildung? Man müsste ja geradezu euphorisiert sein. Zwei Fächer, Deutsch und Mathematik, zwei Schulformen, Grund- und Mittelschule. Das sind ja beinahe 99% der Schulfächer und Schulformen. Und dabei kreist still vor sich hin, ob da jemals etwas herauskommt, darf man eher bezweifeln. Und dann folgt sogar von den Kultusministern eine winzig kleine Einschränkung, denn es heißt noch weiter, Zitat, Genaueres soll erst geprüft und später vereinbart werden. KMK-Standards sollen die Qualität der Lehrerausbildung bundesweit verbessern und ein Bericht soll jährlich den Fortschritt feststellen. Frau Schawan, Sie wissen, hatte noch vor ihrem Rücktritt den Ländern eine, Zitat, Qualitätsoffensive, Zitat Ende, für eine bessere Lehramtsausbildung angeboten. Sie war bereit und ihre Nachfolgerin wird das sicherlich übernehmen, eine 500 Millionen Euro dafür zu investieren. Ich würde Sie gerne raten lassen, 2013 oder 2014 oder vielleicht doch erst 2015. Eine 500 Millionen Euro bis, Sie wissen es gibt ja hier nur Experten, bis, Sie mögen es vielleicht auch nicht so recht glauben, 2023. Auch dieses Datum hatten wir gestern schon einmal, wenn ich mich recht erinnere. Und niemand wollte so recht darauf eingehen. Ich erinnere mich auch noch deutlich daran, wie vor einem guten halben Jahr gerade revolutionär enthusiastisch davon gesprochen wurde, dass länderübergreifende Abiturformen, nein, nicht nur angedacht, sondern 2014 erstmals auch durchgeführt werden. Kleinmütige Verzagtheit und senilitätsbedingte Zweifel meinerseits hatten sich sofort eingestellt. Ergebnis? Dieses Versuchs eines länderübergreifenden Abiturs? Von 16 Ländern bleiben 6 übrig. Diese 6 Länder wollen beziehungsweise werden tatsächlich 2014 erste gemeinsame Aufgaben in der schriftlichen Abiturprüfung in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik durchführen. Bei ersten Durchführungsbestimmungen und Umsetzungsverfahren gibt es bereits in diesem schönen Bundesland, in dem wir tagen, erste Alleingänge. Der Glaube an das große Ganze schwindet. Qualitätsoffensive für eine bessere Lehrerausbildung klingt doch wirklich gut. Wie könnte, sollte und müsste diese aussehen, damit die 6.000 bis 9.000 Lehrern, die vor oder nach dem Referendariat in ein anderes Bundesland wechseln wollen, nicht Probleme bekommen? 2012 gab es 700 Anfragen für einen Wechsel, denen nicht stattgegeben wurde. Was müsste also passieren, dass die angestrebten Ziele eines freien Wechsels in die verschiedenen Bundesländer normal würden? Was müsste also auch an den Universitäten, Lehrerbildungszentren und Seminaren stattfinden, damit diese Diskussion nicht mehr geführt werden müsste? Vor genau 10 Jahren durfte ich in einer kleineren Kommission mit Herrn Professor Braungart, Regensburg seinerzeit, und Professor Riedl aus Würzburg Standards für ein Studium der Germanistik zusammenstellen. Mathematik und Physik waren auch dabei. Und es hat sich an diesen Vorstellungen und Feststellungen nicht viel geändert. Meine Vorstellungen nach 30 Jahren Seminarlehrertätigkeit sind die folgenden. Vielleicht sind einige davon ja qualitätsoffensiv, auch ganz einfach durchführbar und durchsetzbar, wenn sie denn allgemein gewünscht, akzeptiert und vereinbart werden könnten. Und dies betrifft die erste Phase an den Hochschulen genauso wie die Phase in den Seminaren. Erstens, die Leitfunktion des Faches Deutsch am Gymnasium scheint mir nach wie vor unbestritten und darf natürlich nicht aufgegeben werden. Also muss meiner Meinung nach die Muttersprache auch im Abitur ihren Stellenwert haben. Zweitens, ein berufliches Selbstbewusstsein ist unabdingbar. Fertige Deutschlehrer, Deutschlehrerinnen am Gymnasium, nein, in allen Schularten sollten sich als kompetente Vermittler sprachlicher und literarischer Bildung verstehen. Sie leisten einen gewichtigen Beitrag zur ästhetischen Bildung und zur Werteerziehung der Heranwachsenden. Drittens, Sprache und Schrift müssen als Basismedien angesehen werden. Deutsch ist Leitfach von der Grundschule bis zur Oberstufe. Sein Gegenstand ist das kulturelle Basismedium Sprache und Schrift. Es hat Vorrang vor anderen Medien, zum Beispiel vor dem Bild. Die grundlegenden Kommunikationsformen des sozialen Systems beruhen primär auf Sprache und Schrift und nur sekundär auf Bildern. Gesetze, Ordnungen, Politik und Rechtsprechung, Religion, Weltanschauung, Philosophie, Verträge, Verhandlungen, Debatten, Information, Kritik und Interpretation, Argumentieren und Erklärung, Meinung, Überzeugung, Wissen, all dies hat die Form von Texten. Es kann durch Bilder ergänzt, aber nicht ersetzt werden. Aus diesem Primat von Sprache und Schrift resultiert, je komplexer die Gesellschaft, desto mehr, ein erhöhter Zwang zur Schulung der Sprach- und Schriftkompetenz. Sie kann durch keine durchaus wichtige und immer stärkere Bedeutung der Medienkompetenz ersetzt werden, denn sie liegt dieser immer schon voraus und zugrunde. Daher sollten Sprechen, Lesen und Schreiben auch im Zeitalter der neuen Medien absolute Priorität haben. Sprechen, Lesen und Schreiben sind in allen Phasen der Lehrerausbildung notwendig, wichtig und gleichsam unabdingbar. Und die Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer sind die pädagogischen Verantwortungsträger für das Basismedium Sprache und Schrift. Und viertens, ästhetische Sensibilität. Zeichen, Sprach- und Sinngebilde sind immer geformte Gebilde. Ohne Formen und Strukturen gibt es schon in Alltagskultur und Normalsprache keine Zeichen, Symbole und Texte und natürlich erst recht nicht in Literatur und Dichtung. Germanistik ist nicht nur eine Kultur, sondern auch eine Kunstwissenschaft und ihr genuiner Gegenstandsbereich ist die Geschichte der deutschen Literatur und Dichtung, der Sprachkunst, auch wenn die herkömmlichen Gegenstandsbereiche um die Geschichten der modernen audiovisuellen Medien erweitert werden müssen. Eine Situationsanalyse 2013 stimmt eher skeptisch. Bei den Seminaristen in den letzten Jahrzehnten ist häufig ein Rückgang, oft das Fehlen grundlegender Kenntnisse und Kategorien historischen Denkens festzustellen. So geht das Gespür für historische Tiefe, für die Räume, in denen Texte und Ereignisse stehen, kontinuierlich zurück. Schulen und Hochschulen müssen sich verstärkt um eine entsprechende Vermittlung kümmern und dies auch fördern und fordern. Eine Erosion der sogenannten Sekundärtugenden scheint schleichend voranzugehen. Immer häufiger kann bei den Seminaristen eine von Desinteresse bestimmte Einstellung zum Fach und zu seinen Inhalten beobachtet werden. Für den Erfolg im Seminar und der Schule ist entscheidend, ob Tugenden wie Ausdauer, Selbstständigkeit, Disziplin und Engagement vorhanden sind. Leider scheinen diese Sekundärtugenden im Rückgang begriffen zu sein und auch hier müssten meiner Meinung nach die Hochschulen deutlicher und konsequenter vorgehen. Und ich könnte auch Herrn Kaube wieder zitieren, der davon spricht, dass etwas anspruchsvoller an den Universitäten geprüft und beurteilt werden könnte. Primäre Motivation muss das Hochschulstudium sein. Bedürfnisse wirtschaftlicher Art und auch der Freizeitkultur scheinen die Handlungsmotive vieler Studierenden zu bestimmen. Sie toppen und belegen dazu gleichzeitig ein Nebenstudium, sind dann verwundert, dass dies im Referendariat nicht gleichermaßen weitergehen kann. Die Disparität der Anfänger nimmt zu. In den Seminaren befinden sich vermehrt Teilnehmer, die weniger mitbringen, was konkret auf die bevorstehenden Aufgaben vorbereiten würde. Insgesamt muss eine sehr große Inhomogenität der Seminarteilnehmer als gravierendes Problem in der zweiten Phase konstatiert werden. Bisweilen hat man den Eindruck, dass ein nicht geringer Anteil der Studierenden und der Seminaristen das Fach gewählt hat, gerade weil die Anforderungen in der Muttersprachenphilologie für niedriger angesehen werden. Die schulspezifischen Anforderungen auch bei den verschiedenen Praktika, die in allen Bundesländern zu durchlaufen sind, nun wohl nicht richtig vollständig klar eingeschätzt bzw. durchgesetzt werden. Auch hier sind meiner Meinung nach Verbesserungen möglich und notwendig. Noch einmal klar und deutlich die fachspezifischen Standards, die in der Lehrer- und Seminarausbildung selbstverständlich sein sollten bzw. sein müssen. Erstens sprachliches Können, grammatisches Wissen, sichere Rechtschreibung, eine gewisse Eloquenz, Logik der Rede und Schlüssigkeit der Argumentation, elementares analytisches Sprachverständnis, Korrekturerfahrung und Korrekturfertigkeit von Texten und Aufsätzen, verfügen über Beurteilungskriterien für unterschiedliche schriftliche Formen. Zweitens, hermeneutische Fähigkeiten, Sinnverstehen, elementares Textverstehen, das heißt die Fähigkeit, den Aufbau, die Intention und die Hauptaussagen von Texten zu erkennen, Verständnis für Sprache und Texte in kommunikativen Zusammenhängen. Drittens, literaturanalytische Fertigkeiten und literaturgeschichtliche Kenntnisse, Befähigung zur elementaren Stilbeschreibung, Befähigung, die spezifisch poetischen Eigenschaften von Texten zu erfassen und zu beschreiben, elementares literaturgeschichtliches Überblickswissen und was ich beim Herrn Seligen gelesen habe, kann ich unterstreichen, fachwissenschaftliches und fachdidaktische Kompetenz. Viertens, Einstellung und methodische Kompetenzen und Leistungsbereitschaft sollten vorausgesetzt werden können. Interesse an Sprache und Literatur, allgemein an Medien und Kultur überhaupt, eine ernsthafte Einstellung zur Arbeit, die Leistungswillen, Bereitschaft, Mühen auf sich zu nehmen und Ausdauer einschließt und, in meinen Augen ganz wichtig, Spezialvoraussetzung für einen Lehrer des Faches Deutsch ist zudem die andauernde Bereitschaft, viel und gerne zu lesen. Ohne Lesefreude ist die Lehrertätigkeit mehr oder weniger verfehlt. Pädagogische Aufgabenbereiche sind natürlich wichtig, dürfen aber zunächst einmal nicht höherwertig eingestuft werden. Und fünftens, methodische Kompetenzen und Arbeitstechniken, Konzentrationsfähigkeit, Fähigkeit zu systematischem, zielführenden Recherchieren und Aufarbeiten neu zu erschließender Sachverhalte, Fähigkeit zur Teamarbeit, Medienkompetenz, klar. Ja nun, was passiert mit meinen eingangs erwähnten Peripatetikern und den Anhängern von Hans Magnus und seinen Freiheitspostulaten? Kann man die Freigeister und die Umherwandler ganz einfach auf den richtigen Weg bringen, egal an welcher Hochschule, egal in welchem Bundesland, egal in welchem Ausbildungssystem, egal in welcher Ausbildungsphase? Alle Dekaden gibt es neue Lehrpläne, oft genug natürlich alter Wein in neuen Schläuchen, nervig ist das allemal. Die Schülerschaft ändert sich aufgrund der Elternsituation und auch das wird nicht leichter. Die Administrationen müllen die Hochschulen, Schulen, die Schulverwaltungen und die Lehrerschaft zu. Unsinniger Verwaltungskram kostet bisweilen die letzten Nerven. Gleichwohl, ich komme zum Ende. Was gibt es Schöneres als Studierenden, Referendaren, den Weg in einen der schönsten Berufe überhaupt ein wenig ebnen zu dürfen? Was ist spannender, als nach mehreren Jahren an der Universität beziehungsweise ein oder zwei Jahren Suchens und Ausprobierens im Seminar zu sehen, wenn frei nach Goethe der Gärtner sieht, wie das Bäumchen grünt und der studierende Referendar zwar bisweilen irrt, aber fleißig strebt und sich stets des rechten Wegs, meistens, wohl bewusst ist. Was kann eigentlich schöner sein? So hat es Frank McCourt in Tag und Nacht und auch im Sommer 2006 zusammengefasst. Zitat. Zugegeben, ich habe das Lehrerdasein nicht immer geliebt. Ich war in unbekannten Gewässern unterwegs. Man ist auf sich gestellt im Klassenzimmer, ein Mann oder eine Frau vor 5 Klassen täglich, 5 Klassen von Teenagern, eine Energieeinheit gegen 175 Energieeinheiten, 175 tickende Zeitbomben und man muss Wege finden, seine Haut zu retten. Es ist alles andere als leicht, aber Sie müssen sich im Klassenzimmer wohlfühlen können, Sie müssen egoistisch sein. Das Klassenzimmer ist ein Ort höchster Dramatik. Sie werden nie erfahren, was sie den Hunderten, die da kommen und gehen, angetan oder was sie für sie getan haben. Sie sehen sich hinausgehen, träumerisch, abwesend, spöttisch, bewundernd, lächelnd, ratlos. Nach ein paar Jahren wachsen ihnen Antennen. Sie merken es, ob sie sie erreicht oder abgeschreckt haben. Das ist Chemie, Psychologie, Instinkt. Zitat Ende. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.